Luis und ich, wir machen heute Just-in-Time-Kooperation. Kannst du schon mal die Überschrift bringen? Wir sind eine apostolische Gemeinde. Ich denke, das lässt sich besser lesen für alle als vorne am Clipart, wo man, egal in welchem Winkel man steht, dann immer ein bisschen davor steht. Darum soll es heute gehen. Wir hatten das ja reflektiert am Ende des letzten Jahres, was so der Herr zu uns gesprochen hatte. Und eine Sache war ja auch, als Michael Kimulli bei uns war, im November, dass er das sagte, dass wir eine apostolische Gemeinde sind. Und das war mir eine große Freude, es war mir persönlich eine starke Bestätigung und Ermutigung, weiterzugehen. Und wir haben schon hier und da mal gesprochen, dass es sicherlich Sachen beinhaltet, die wir heute noch nicht so genau wissen. Und gestern während dieser herrlichen Anbetungszeit, da hat der Heilige Geist zu mir geredet und ich habe einige Gedanken bekommen dazu, was heißt das ganz praktisch für uns? Das soll ja nicht nur ein Begriff bleiben, den wir kennen oder auch wiedergeben können, sondern wir sollen irgendwie wissen, was das inhaltlich meint. Und letzten Endes, was hat es mit mir persönlich zu tun? Was ist das? Mir ist das auch von daher sehr wichtig, weil es so eine Inflation in verschiedenen biblischen Begriffen gibt, wo sich häufig wenig dahinter verbirgt. Deshalb ist mir wichtig, dass das für uns nicht nur ein Begriff ist, wo dahinter dann irgendwie nur das große Nichts kommt. Und ja, wir sind eine apostolische Gemeinde, das ist wahr. Und das ist so, weil es schon so begonnen hat, dass der Herr uns als Gemeinde gegründet hat, wie es das Wort sagt. Und ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, wenn wir woanders dienen und uns vorstellen, und natürlich werden wir auch oft gefragt über unsere Historie, wo wir so herkommen, was wir tun. Und ich verwende immer die Formulierung, der Herr hat mit uns eine Gemeinde gegründet, weil es wirklich so war. Der Anfang war entscheidend dafür, dass wir eine apostolische Gemeinde sind, weil es wirklich so war, dass der Herr mit uns eine Gemeinde gegründet hat und wir apostolischen Dienst hatten und ganz wesentliche Bausteine von Anfang an richtig waren. Ja, also Merkmale unserer Gemeinde, dass wir verschiedene Bereiche uns anschauen und ich denke, da werden uns Sachen deutlich. Und im Großen und Ganzen ist das Grund zur Dankbarkeit und auch zum Eifer, das zu bewahren und das fortzuführen. Mein erster Punkt, was eine apostolische Gemeinde kennzeichnet und ich denke, was unsere Gemeinde kennzeichnet, erster Punkt, fundamentale Wahrheiten des Wortes. Das wäre so die erste Sache. Ich glaube, dass eine apostolische Gemeinde ganz großen Wert darauf legt, dass die fundamentalen Wahrheiten des Wortes so gelehrt werden und gelebt werden und so bleiben, wie sie sind. Das bedeutet, dass wir die Bibel glauben, auch an all den Stellen, wo wir in einer Zeit leben, wo das alles ein bisschen umgebaut wird von modernen Theologen, dass für uns der Bericht über die Schöpfung nicht verhandelbar ist. Und dass für uns auch nicht verhandelbar ist, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und dass er geboren wurde von einer Jungfrau. Oder die fundamentalen Wahrheiten, die uns in Fleisch und Blut übergegangen sind und wo du vielleicht sagst, ja klar, logisch, das musst du sein. Ja, wie denn sonst? Aber das ist bei Weitem nicht überall so, dass wir sagen, ein Mensch kommt ins Reich Gottes, indem er von Neuem geboren wird. Und nur dieser Mensch kann Mitglied in einer Gemeinde sein. Apostolische Gemeinde bedeutet eben, es wird gebaut nach der Apostelgeschichte und in der Apostelgeschichte gab es kein Gemeindemitglied, was nicht errettet war. Und es konnte auch niemand bei sich selber beschließen, dazuzugehören. Im Gegenteil, es wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Also diese fundamentalen Wahrheiten über, wir müssen von Neuem geboren werden, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Und alles, was damit zusammenhängt, was einen ganzen Abend füllen könnte, was das wirklich bedeutet. Und ihr könnt mir glauben, Manch einer von uns wird nicht die Zeit oder auch die Lust haben, in allen möglichen Lehrgefilden sich zu bewegen, was da alles noch darüber erzählt wird. Ihr könnt mir glauben, dass dieser Fakt einer Wiedergeburt sehr umstritten ist und geleugnet wird inzwischen von namhaften Predigern und dass man einfachere und elegantere Wege sucht, um jemand als Christ erklären zu können. Darum tobt ein Kampf. Dann haben viele von uns am eigenen Leib erfahren, dass die fundamentale Wahrheit der Wassertaufe einen Preis kostet. Und auch das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Und jeder bei uns weiß, wer sich nicht taufen lässt oder nicht mit Untertauchen getauft ist, kann eben kein Glied dieser Gemeinde sein. Genauso eine Geistestaufe, genauso das Beten in Sprachen, genauso das Thema Jüngerschaft, was wir so als die Grundsäulen unseres Glaubens bezeichnen. Eine apostolische Gemeinde wird diese Wahrheiten immer leben und verteidigen und dafür kämpfen. Und sie wird über diese Wahrheiten nie verhandeln. Genauso die Wahrheiten über Ehe und Familie, hochaktuell. Und die ganze Frage, die ja schon vor 20, 30 Jahren aktuell wurde, muss da Trauschein sein? Können wir doch auch so zusammenleben? Wir sind uns doch treu, wir haben uns lieb. Wer braucht das Papier von dem Staat? Und so weiter. Und bei dem Thema Ehe kam ja vor kurzem da eine echte Offenbarung über die Frage, was ist eine Ehe und was nicht und was ist da der Standard aus dem Wort. Und Leute, die solche liberalen Theologien vertreten, die behaupten immer, das Wort Gottes sagt das ja gar nicht so klar. Aber das ist nicht wahr. Es gibt diese Geschichte, als Jesus an dem Brunnen sitzt und die Samariterin kommt und er fragt sie, ihr Wasser zu schöpfen. Denke ich, kennen wir fast alle. Und dann sagt er, wenn ich dir Wasser gebe, dann wirst du da nie mehr dursten. Und sie sagt, dann gib mir das Wasser, wo man nie mehr Durst hat. Und dann sagt er, hol zuvor deinen Mann. Er sagt die Frau, ich habe keinen Mann. Sagt er, ja, du hast richtig geredet. Du hattest 4 Männer und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und diese Aussage, der, den du jetzt hast, damit ist klargestellt, auch von Jesus, sie lebt zusammen mit einem Mann, ist nicht dein Mann. Also hier hätten wir die biblische Aussage von Jesus, dass ein Zusammenleben von Mann und Frau ohne verheiratet zu sein keine Ehe ist, weil Jesus diesen Mann, mit dem sie offensichtlich zusammenlebt, sagt, das ist nicht dein Mann. War für mich echt eine Offenbarung, das Wort Gottes ist präzise. Also die apostolische Gemeinde wird diese Werte und Wahrheiten immer verteidigen und leben. Genauso das Thema Umgang mit Sünde, die Frage von Gemeindezucht und alle anderen Dinge, die das Wort klar sagt. Das will ich nicht weiter ausführlicher tun. Mir geht es um die Kernaussage, dass die apostolische Gemeinde diese Wahrheiten lieb hat und verteidigt und achtet, dass es sie nicht verliert, dass sie nicht aufgeweicht werden und dass sie nicht umgebaut werden. Und ja, es zeichnet eine Gemeinde aus, dass die Loyalität zu Jesus eben auch zum Ausdruck kommt durch die Loyalität zum Wort, zum geschriebenen Wort. Und ja, das Umsetzen dieser Wahrheiten und das nach diesen Wahrheiten leben ist eben mehr als ein bloßes Befürworten, dass dies oder jenes in der Bibel steht. Es geht weit über das Befürworten einer Wahrheit hinaus, dass man das wirklich lebt und dass das am Ende jede Person lebt, die dazu gehört. Das Wort Gottes dazu, also nur dieses eine, gibt es sehr viel mehr. Dieser bekannte Vers, Apostelgeschichte 2,42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Das in der Lehre der Apostel verharren ist nicht nur, dass sie ihnen zuhörten, sondern dass sie in dieser Lehre lebten, darin standen, darin verankert waren und darüber nicht ja, andere Sachen hineinkamen. Also erster Punkt, wir sind eine apostolische Gemeinde und haben dieses Kennzeichen, dass wir fundamentale Wahrheiten des Wortes leben und sie verteidigen und zu ihnen stehen. Und dass wir ja, alle Antennen auf Empfang haben, wenn von irgendwoher irgendein Versuch kommt, dort etwas aufzuweichen oder irgendwas umzubauen. Ein zweites Kennzeichen unserer Gemeinde und dass wir apostolisch sind, dass Gemeinde geistliche Heimat ist. Gemeinde ist geistliche Heimat. Bedeutet, es gibt starke Beziehungen. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass wir an Beziehungen sehr reich sind. Möglicherweise können auch wir darin noch wachsen. Aber ich glaube, dass wir reich sind an starken Beziehungen. Und ich glaube, dass das auch das Wesen Gottes widerspiegelt, weil wir im Wort Gottes sehen, dass Gott ein Gott von Gemeinschaft ist und dass die Gemeinschaft zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist dieses vollkommene und heilige Vorbild für das Ganze ist. Diese Gemeinschaft in absoluter Harmonie zwischen den drei Personen Gottes. Und die starken Beziehungen in einer Gemeinde spiegeln das Wesen Gottes in dieser Weise auch wider. Und ganz praktisch können wir das sehen, dass einige hier unter uns das Hierhergehören in die Gemeinde wichtiger war als verlockende Arbeitsstellen oder verlockendere Wohnorte als Zwickau, was nicht schwer vorstellbar ist, in einer schöneren Stadt zu leben als Zwickau. Und ich manchmal, wenn ich die Lengfelder Straße oben reinkomme, zur Christiane gesagt habe, versuch mal, wenn wir hier runterfahren, diese Stadt zu sehen, als wären wir hier noch nie da gewesen. Du würdest nicht unbedingt entscheiden, hier will ich wohnen. Und einige unter uns sind umgezogen, haben lukrative Arbeitsstellen sausen lassen, um zu sagen, Gemeinde ist für mich über Karriere, über Arbeitsplatz, über diesen Dingen. Das ist ein ganz starkes Kennzeichen, dass das Familien und Leute getan haben und so entschieden haben. Und das beweist ein starkes Bewusstsein für geistliche Realitäten. Wenn diese Leute, die das entschieden haben, nicht überzeugt wären, dass zu einer Gemeinde zu gehören oder hierher zu gehören, dass da geistliche Realitäten dahinter sind und dass die etwas bedeuten, nicht nur für diese Zeit hier, sondern für die Ewigkeit, dann hätten sie nicht so entschieden. Und das ist ein Punkt, den eine apostolische Gemeinde auszeichnet, dass sie ein Bewusstsein hat für geistliche Realitäten. Nicht nur für die ganz vordergründigen Dinge, die geschehen, sondern für die größeren Bögen, die der Herr spannt in der Geschichte und für das, was Gott vorhat. Genauso haben wir einige junge Leute hier unter uns, die ganz bewusst ihre Ausbildung oder ihren Studienplatz danach ausgewählt haben, was kann ich hier in der Nähe lernen oder studieren, um hier bleiben zu können, um in der Gemeinde weiter zu sein, weil ich einfach hier sein will. Und offensichtlich segnet das der Herr sehr. Also geistliche Heimat, ein heimatlicher Hafen, ein Ort der Geborgenheit, ein Ort, der sehr stark die Sicherheit ins Herz gibt, ich gehöre wohin, ich gehöre hierher, weil der Herr hier ist. Sein Kennzeichen einer apostolischen Gemeinde. Ich kann euch sagen, dass wir vielen, vielen Menschen begegnen, die überhaupt nichts von dieser Sichtweise haben über Gemeinde. Und wo mir selbst Gemeindeleiter schon wortwörtlich sagten, dann lösen wir halt die Gemeinde auf, die Leute sind so gut, die finden in jeder anderen Gemeinde genauso Platz. Bei solchen Ansagen dreht sich mir der Magen um, weil eben Gemeinde nicht, gehe ich an den Kiosk und gibt es dort eine Bockwurst, kriege ich am nächsten Kiosk auch eine. Es ist eben geistliche Heimat und ich bin überzeugt, dass der Herr für jeden einen Platz hat, wo er ihn einbaut und da ist nicht beliebig und da kannst du nicht mal die Postleitzahlen durchradern, ach, ich mach mal hier hin, ach, ich mach mal da hin. Und dieses Bewusstsein ist ganz stark apostolisch und das ist extrem unterentwickelt in unserem Land. Und viele Pastoren klagen ihr Leid. Ja, wir hatten da einen ganz tollen Mitarbeiter, der hat so eine starke Kinderarbeit aufgebaut und dann hat seine Firma ihm einen Posten in München angeboten und ist er weggezogen. Kinderarbeit, pfff, ist ja nur Gemeinde, kann ich in München genauso machen. Das ist nicht die Sichtweise aus dem Wort, glaube ich. Und ich empfinde das als ganz, ganz wertvoll. Dafür gibt es im Himmel gewaltigen Lohn. Das sind schon Lagerhallen mit Lohn gefüllt, dass Leute gesagt haben, diesen Karriereschritt, nein, weil ich will hier sein, ich habe hier eine Aufgabe. Das schätzt der Herr sehr. So, mein dritter Punkt könnte man zusammenfassen mit den Worten Vaterschaft, Sicherheit, Orientierung, Vorbild. Ein Kennzeichen einer apostolischen Gemeinde. Ich glaube, dass das im Wesen liegt, dass eine apostolische Gemeinde immer mehr gibt, als sie irgendwie von Menschen bekommt. Und sie hat auch immer zu geben, weil sie vom Herrn bekommt. Und der Charakter einer apostolischen Gemeinde ist geben. Und das betrifft alle Facetten über Lehre, Unterstützung, Vorbild sein, Beistand geben, Rat geben, Hilfe, Unterstützung, Geld, was es auch immer ist. Ich habe extra die Katja heute mal angerufen, dass sie mir diese Zahlen nochmal herausrechnet und zusammenfasst, weil das so wunderbar ist. Also ich hatte im Bauchgefühl, dass wir schon dort irgendwo landen und es ist auch so, Luis, die Zahl kannst du auch mal dann nach vorne bringen. Wir haben im letzten Jahr 103.000 Euro verschenkt. In diesen 103.000 Euro steckt bares Geld, was verschenkt wurde, Unterstützung in andere Dienste nach Albanien, nach Moldawien, nach Afrika, nach Uganda, nach Kenia. In diesem Geld steckt, was wir investiert haben an Seminaren woanders, wo wir woanders gedient haben, alles Geld, was wir aufgewendet haben, um uns nicht nur hier selber gut gehen zu lassen, sondern alles, was nach draußen ging, um woanders zu investieren, das steckt in dieser Zahl. Und das ist ganz, ganz stark. Das ist apostolische Gemeinde. Und ich habe bei dem Nachdenken heute mich selber dabei ertappt. Das ist irgendwie, wie soll ich sagen, wie so ein angeborener Reflex bei mir. Wenn ich irgendwo bin, habe ich irgendwie immer eine Antenne draußen. Wo können wir helfen? Wo können wir unterstützen? Vielleicht hier, vielleicht da. Oh, das sieht doch gar nicht gut aus, da muss man doch helfen. Vielleicht dort, vielleicht da. Und wir haben ja auch sehr viele Dinge getan und haben auch bei manchen Sachen dann gesehen, nein, wir helfen da nicht. Aber irgendwie, glaube ich, ist das richtig und gut so. Ich glaube, das hat viel mit Vaterschaft zu tun und mit Vorbild auch, dass das irgendwie ein Ort ist, von wo aus Unterstützung ausgeht. Und eine Gesinnung da ist, wir wollen weit über das, es uns auch selber hier gut geht, darüber hinaus woanders investieren, dass es auch woanders gut geht. Und so ist es also ein aktiver Prozess, in dem wir uns seit Anfang an befinden und der richtig ist und der Gott gefällt, dass wir immer diese Spur offen haben, immer die Antenne draußen haben, wo können wir helfen. Das ist richtig. Dazu habe ich auch Stellen aus der Schrift, die das belegen. Ich lese das gleich mal aus der NGÜ, weil also gerade solche praktischen Passagen sind einfach schöner und verständlicher übersetzt als in der Elberfelder. In einem Abschnitt aus 2. Korinther 9. Da sagt Paulus an die Korinther, eigentlich ist es gar nicht nötig, euch überhaupt noch etwas zu dem Dienst an den Gläubigen in Jerusalem zu schreiben. Ich kenne ja eure Hilfsbereitschaft und hebe sie den mazedonischen Geschwistern gegenüber immer wieder lobend hervor. In der Provinz Achaia, so habe ich ihnen berichtet, sind sie schon seit vorigem Jahr bereit, sich an der Sammlung zu beteiligen. Und tatsächlich hat sich die große Mehrheit von ihnen von eurem Eifer anstecken lassen. Wenn ich jetzt trotzdem die Brüder schicke, dann tue ich es nur, um sicherzustellen, dass wir euch in Sachen Geldsammlung nicht voreilig gelobt haben, sondern dass ihr, wenn ich komme, auch wirklich so vorbereitet seid, wie ich es angekündigt habe. Es ist gut möglich, dass einige Mazedonier mit mir kommen. Stellt euch vor, sie müssten feststellen, dass ihr gar nicht vorbereitet seid. Wie beschämt würden wir dann, um nicht zu sagen, ihr in dieser Sache dastehen. Ich hielt es daher für angebracht, die Brüder zu bitten, dass sie zu euch vorausreisen und dafür sorgen, dass das Geld für eure seit langem zugesagte Spende noch vor meiner Ankunft zusammengelegt wird. Auf diese Weise wird es dann auch wirklich eine reiche und gesegnete Spende sein und nicht etwa ein kümmerlicher Betrag, der den Eindruck erweckt, dass ihr geizig wärt. Also der Paulus hat ja schon ein bisschen Druck aufgebaut und wir können sehen, dass auch solche Dinge sind im Wort Gottes verankert und es gehörte zu seinem Dienst dazu, dass er schlicht und ergreifend eine Gemeinde gebeten hat und gesagt hat, Leute, ihr müsst da Kohle abdrücken, um einer anderen Gemeinde zu helfen. Also er hat sich da nicht einen Porsche Cayenne davon gekauft, sondern er wollte, dass die Jerusalemer Gemeinde unterstützt wird und dass die Mazedonier daran teilnehmen und das auch lernen, von den Korinthern großzügig zu sein. Und dann gibt es eine Stelle in der 1. Chronik 29, die hat mit Christiane mal genannt. Das ist die Passage, wo David beschließt oder möchte gerne einen Tempel bauen und dann klar war, er baut ihn nicht selber, Salomo wird das tun, aber David war klar, ich bereite das alles vor. Und das ist interessant, wer das möchte, das überhaupt mal zu studieren, weil er den ganzen geistlichen Dienst etablierte, bevor das Gebäude gebaut wurde. Also das ist stark abzulesen, erst kommt der geistliche Dienst und wächst und dann kommen die Gebäude nicht umgekehrt. Und dann gibt er das dem Volk bekannt und sagt, wir legen jetzt zusammen und wir brauchen das und das an Materialien. Und nach dieser ganzen Sammlung kommt er zu folgendem Schluss. Diese zwei Verse will ich uns lesen. 1. Chronik 29, 13. Da sagt David, und nun, Herr, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir es dir gegeben. Also da kommt vorher eine Auflistung, was die gegeben haben, und das ist gewaltig. Und die Formulierung, dass er zu dem Punkt kommt, wir haben gewaltig gegeben, aber es kommt alles von dir und letzten Endes, wir haben aus deiner Hand dir gegeben. Das ist die Einstellung beim Geben. Das ist eine ganz starke Stelle, was er da resümiert. Er beweihräuchert sich da nicht selber oder sein Volk, sondern er ist sich im Klaren und legt das dem Volk auch so vor. Letzten Endes, alles, was wir gegeben haben, ist es auch aus der Hand des Herrn. Und wir haben es ihm gegeben. Mein vierter Punkt, richtig gebaut. Eine apostolische Gemeinde ist bis in die feingliedrischen Bereiche richtig gebaut und hat daraus resultierend auch eine geistliche Kraft. Das heißt, alle haben eine lebendige Beziehung zu Jesus. Alle, die dazugehören, haben gelernt zu beten. Jede Zelle an diesem Organismus lebt. Und daraus resultiert eine große geistliche Kraft. Beispiel aus der Apostelgeschichte 4. Petrus und Johannes haben den Namen Jesus gepredigt. Der Hohe Rat war sehr erbost darüber, weil die Gemeinde wuchs und sie fühlten sich bedroht und sie haben sie gefangen genommen. Und dann sagen sie, aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Und das kommt dann nochmal in einem späteren Vers, dass es sie noch mehr bedrohten, nicht in dem Namen Jesus zu lehren. Und dann wird Petrus und Johannes entlassen. Das haben sie eigentlich nur gemacht, weil sie das Volk fürchteten. Sie hätten sie am liebsten umgebracht, aber sie wussten, dass das einen mörderischen Aufstand geben würde. Und dann steht Vers 23, als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, also die Gemeinde, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Und dann beten sie dieses starke Gebet in diesem Kapitel. Und das Ergebnis ist Vers 31, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie alle. Die Menge aber derer, die gläubig geworden war, ein Herz und eine Seele und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Also resultierend sind aus diesem Text vier Folgen. Der Heilige Geist kam noch mehr, weil das ist ja ein paar Kapitel später, nachdem der Heilige Geist zu Pfingsten ausgegossen war. Das heißt, der Geist Gottes kam noch mehr und es kam eine Lust und Mut und Freude zum Zeugnis und zum Reden des Wortes Gottes. Das ist die Stelle, wo nicht nur die Apostel dann das Wort Gottes redeten, sondern alle. Sie haben jegliche materielle Not gelindert, beziehungsweise ist die verschwunden. Und die Apostel können mit großer Kraft Zeugnis ablegen, auch als eine Folge davon und Zeichen und Wunder geschehen. Also wenn eine Gemeinde richtig gebaut ist, und ganz allgemein möchte ich sagen, jeder Einzelne folgt dem Herrn Jesus nach, dann hat es eine große geistliche Kraft und es ist sehr ausschlaggebend auch für die Schlagkraft, was dann an apostolischen Dienst nach außen geht. Nachdem sie einmütig gebetet hatten Und auch dieses Gebet, interessant ist mal zu studieren, ist das eine Folge, das dann direkt danach steht, dass durch die Apostel große Zeichen und Wunder geschahen und sie mit großer Kraft Zeugnis ablegen konnten. Das ist ein Kennzeichen einer apostolischen Gemeinde. Ein weiterer Punkt: Eine apostolische Gemeinde tut vieles zum ersten Mal. Also die Wortgruppe kann heißen, tut vieles zum ersten Mal. Ich denke, dass wir das oft erlebt haben und auch noch erleben, weiterhin erleben werden, dass Jesus einfach uns Dinge schenkt oder aufzeigt, die zumindest in unserer jetzigen Zeit, in unserer näheren Region so noch niemand getan hat oder tut oder nicht so bekannt sind. Ich denke, dass dieses Dinge zum ersten Mal tun etwas mit dem pioniermäßigen Charakter hat einer apostolischen Gemeinde. Und dass sie dadurch Orientierung geben kann für viele andere. Das heißt, dass die Orientierung in bestimmten Bereichen oder die wie man bestimmte Dinge tut, die kommt direkt von Jesus. Jesus ist wirklich das Haupt einer apostolischen Gemeinde. Und deshalb tut so eine Gemeinde oft Dinge zum ersten Mal. Und ich erinnere mich, noch vor Jahren haben wir das oft Situationen gehabt, wo wir als Älteste sagten, wenn wir nur irgendwo hinfahren könnten und mal jemand fragen könnten, wie macht denn ihr das? Aber wir wussten einfach niemand. Und ich habe hier ein paar Beispiele aufgelistet, was wir denn so zum ersten Mal getan haben in den letzten Jahren. Die erste Sache, die mir einfiel, dass die Caro mal damit angefangen hat, zu tanzen und mit Flaggen zu tanzen für Jesus. Und das war zumindest in unserer ganzen Region gänzlich unbekannt. Und daraus ist etwas ganz Großes geworden bis hin in andere Länder. Zum Beispiel die Gemeinde in Odessa tanzt seitdem mit Flaggen. Da gibt es etwas, was der Herr jemand gibt und diese Person ist darin treu über Jahre. Und das war so in der Form noch nicht unbedingt da. Vielleicht in ferneren Ländern oder irgendwo anders, aber hier zumindest in unserer Region nicht. Und der Herr nimmt das, entwickelt das vor Ort und dann hat es eine Strahlkraft auch woanders hin. Und dann ist das ja hinzugekommen mit Flaggen und Bannern und auch Cordelia die Dinge fertigt und das Ganze hat eine Reichweite bis in andere Länder hinein und viele Gemeinden profitieren davon und profitieren auch davon, dass das ein guter Weg ist, Kinder mit in den Lobpreis hineinzunehmen. Das ist etwas, was der Herr uns gegeben hat und was sich von uns aus ausgebreitet hat. Eine andere Sache, die ich denke, wir zumindest in diesem Jahrhundert modellhaft gelebt haben zu einer Zeit, wo das noch gar nicht aktuell in Mode war, war das Thema Teamleitung. Ich weiß, dass das Thema Ältestenteam in den Ende 90er Jahren überhaupt nicht Mode war und dass das Wort Ältester kein normaler Sprachgebrauch war. Und das hat der Herr uns gegeben, und hat damit etwas modellhaft ins Sichtbare gebracht aus seinem Plan und hat das vermehrt und wachsen lassen. Und wir haben Gemeinden, die diesem Vorbild nachfolgen und herausragend unsere Geschwister in Weimar. Und wir können sehen, wie der Herr das segnet. Ich denke, auch ein Bereich, der zumindest so aus unserem Gesichtsfeld einzigartig ist, also ich war noch nicht in einer einzigen anderen Gemeinde, wo man das tut oder so lebt, dass bevor junge Leute heiraten, die vorbereitet werden auf eine Ehe. Das ist in manchen Gemeinden total unbekannt. Und was? Wie macht er das? Warum? Ach, Und da ist mir eingefallen, Menschen auf Ehe vorzubereiten, auch wenn das vielleicht manchmal der eine oder andere anders glaubt oder anders geredet wird. Es geht uns ja nicht darum, die jungen Leute noch ein bisschen zu quälen, ehe sie dann heiraten dürfen, auch wenn sich das vordergründig vielleicht mal so angefühlt hat. Es geht uns darum, dass dieser Ehebund hält. Und wir dürfen sagen zur Ehre Gottes, dass noch nicht eine einzige Ehe, die hier geschlossen wurde, geschieden wurde. Und das ist nicht selbstverständlich nach 21 Jahren Gemeinde oder fast 22. Also ich habe manche Gemeindeleiter gefragt und niemand konnte diese Bilanz sagen, niemand. Und das ist ein ganz starker Schlüssel darin, Ehevorbereitung bedeutet, die Leute sind vorbereitet und dieser Bund hält. Ich will nicht sagen, es wird nie passieren, dass es mal eine Scheidung geben wird. Ich kann diesen Garantieschein nicht unterschreiben. Aber ich sehe hierin, da ist etwas, das hat der Herr uns gegeben. Und das hat eine Strahlkraft und setzt Segen frei. Und ich weiß von ein, zwei Gemeinden, die sich das zum Vorbild genommen haben, die ganz speziell diese Lehre sich geholt haben und die angefangen haben, das so zu leben. Und das ist ganz großer Segen. Ich denke, was auch herausragend ist und mir niemand weiter einfallen würde, wo das so gelebt wird, ist, dass es bei uns in Vollzeitmitarbeiter für Kinder- und Jugendarbeit gibt. Also da haben ja auch Gemeindeleiter bestätigt, dass er da völlig was, wie, was dafür stellt da jemand an? Hm. Und das ist auch, das ist ja noch in der Werdung, das ist ja noch eine ganz kleine Pflanze, aber da bin ich mir ganz sicher, dass das auch Dinge hervorbringen wird, die modellhaft sein werden für viele, viele Gemeinden. Wir brauchen himmlische Lösungen für Kinder und Jugendliche in der Zukunft. Das steht so felsenfest wie nichts anderes, wenn wir beobachten, was mit unserer Gesellschaft geschieht. Ja, genauso, dass wir eben diese biblischen Wahrheiten zu verteidigen. Auch das ist etwas, was wir modellhaft leben. Ich weiß, dass da viele, viele Gemeinden sich dran orientieren und da versuchen, unseren E-Kurs zu exportieren oder importieren, wo wir immer sagen, es muss nicht genau dieser E-Kurs sein, aber wir müssen einfach in der Gemeinde die fundamentalen Wahrheiten lehren und auch leben. Und eben diese ganz ursächlichen Dinge, von Neuem geboren, getauft im Wasser, getauft im Geist. Und erst jetzt über Weihnachten kriegt ich einen Rundbrief von einer anderen Gemeinde, wo die Formulierung jemand verwendet hat, die unverhandelbaren Wahrheiten. Das hat mich echt gefreut. Ja, und dieses richtig gebaut sein, was Gott dann als Modell verwenden kann, das macht er mit Vorliebe und tut das sehr gerne. Und letzten Endes haben wir dadurch definitiv Einfluss bis nach Kasachstan, nach Usbekistan, nach Albanien, nach Uganda, nach China. Ich habe über Jahre Kontakt mit einem Missionars-Ehepaar in China, die aus Deutschland kommen und die ganz, ganz viel von unserer Lehre dort umsetzen und bauen und machen. Und wenn es der Herr schenkt, würde ich da gerne mal vor Ort sein. Ja, also zu dem Punkt richtig gebaut sein. Ein weiterer Hauptpunkt. Niederreißen, zerstören von finsteren Festungen. Auch das ist ein Kennzeichen einer apostolischen Gemeinde. Wir hatten einmal die Schriftstelle Jeremia 1,10, ist für mich eine sehr zentrale Schriftstelle aus den Propheten, die für mich sehr stark apostolischen Dienst beschreibt, wo steht, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen, über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Oder die Stelle kam gestern auch, das ist Jesaja 41, Vers 14. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel, ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Siehe, ich habe dich zu einem scharfen neuen Dreschschlitten gemacht, mit Doppelschneiden versehen. Du wirst Berge dreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen. Du wirst sie wurfeln und der Wind wird sie forttragen und der Sturm sie zerstreuen. Du aber, du wirst jubeln in dem Herrn und dich rühmen in dem Heiligen Israels. Die Elenden und die Armen suchen nach Wasser und es gibt keins. Ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, werde sie erhören. Ich, der Gott Israels, werde sie nicht verlassen. Ich werde Ströme öffnen auf den kahlen Höhen und Quellen mitten in den Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Das ist gestern Abend gelesen worden. Und ich habe in meiner Bibel eine Aufzeichnung gefunden, dass das der Hartbisch prophezeit hat über unsere Gemeinde am 6. März 2005. Und das war ein Wort von Gott. Ja, ein Dreschschlitten mit Doppelschneiden, der alles platt macht, was sich irgendwie erhebt. Darum geht es also nicht um irgendwelche Menschen, es geht um geistliche Festungen, die die Erkenntnis Gottes verstellen. Und das ist eine Aufgabe einer apostolischen Gemeinde, das zu tun. Also das heißt, es gibt Dinge, die sind verkehrt und Gott gebraucht eine apostolische Gemeinde, damit verkehrte Dinge aufhören und richtige Dinge dafür anfangen. Also es muss weggerissen und abgerissen werden, um zu bauen und zu pflanzen. Ein ganz starkes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit dazu, Der Michael und die Sarah erzählten uns, dass sie in, das war in Ost-Uganda, ne? Der Michael war in der Gemeinde, relativ weit weg von seinem Heimatort in Uganda und hat in der Gemeinde gedient. Und irgendwie ergab es sich, dass sich herausstellte, dass dort eine ganze Menge Familien, die Männer und Frauen eben zusammen lebten und Kinder hatten und zur Gemeinde gingen und gläubig waren und die alle nicht verheiratet sind. Also entweder hatten die Lehre nicht oder was auch immer. Jedenfalls war das die Situation, auf die der Michael stieß, dass sich so aus Gesprächen und Gebeten da herausstellte und dann der Michael mitkriegte, das sind 3, 4, 5 Ehepaare, die nicht verheiratet sind. Und letzten Endes dann beim Nachfragen stellte sich raus, dass es da also um richtig viele Leute geht. Und der Michael hat gesagt, Leute, das kann man hier nicht so lassen. Und da hat er uns erzählt, dass die jetzt dabei sind zu organisieren, dass dort wie viele Paare heiraten? 500, ne? Also es war eine mörderische Zahl und da sagt, wir sammeln jetzt schon Geld, weil das eine ganz arme Gegend und dann ist ja die Kultur immer, dass die Hochzeiten immer ausarten müssen. Und damit das aber alles irgendwie geht, dass die wenigstens was Schönes anhaben und das eine richtig anständige Feier wird, tut er jetzt mit seiner Gemeinde diese 500 Hochzeiten stemmen. Das ist Niederreißen und Aufbauen. Das ist ein ganz starkes Beispiel. Da laufen Dinge falsch und die müssen geändert und richtig gemacht werden. Ist eine Herausforderung, was man alles als Apostel so macht. Und jetzt ist für uns 500 Hochzeiten, boah, das platzt ja bei uns jede Vorstellung, weil wir an unsere eine Hochzeit denken, die wir hatten und da schon nur noch Striche auf dem Display kommen. In Afrika ist das alles unkomplizierter. Na? Da werden viele Menschen aus einem Kübel satt gemacht. Es ist nicht ganz so kompliziert. Es ist nicht mit so viel Abwasch verbunden. Aber mir hat es so gut gefallen, weil der Michael hat es gesehen, der hat sie dafür nicht verachtet oder verurteilt, aber er hat klargestellt, das kann nicht so bleiben. Und das sind aber nicht nur Worte, sondern da sagt, ich war jetzt von meiner Gemeinde dafür sorgen, dass das läuft. Und wir werden versuchen, irgendwie Eheringe aufzutreiben. Das wird sicherlich nicht alles goldene Ringe sein, aber die sollen wenigstens alle einen Ehering kriegen. Ich hatte dann den Vorschlag mit dem Ring von der Cola-Dose, aber das fand er nicht so cool. Und ein Beispiel für Niederreißen und Bauen. Und so betrifft das auch alle anderen Bereiche. Gerade in unserer Region sehr aktuell das Thema landeskirchliche Gemeinschaft und dieses Misstrauen und diese Lügen über den Geist Gottes. Das muss niedergerissen werden und zwar bis zum Boden. Und an die Stelle muss kommen, wer der Heilige Geist in Wahrheit ist. Und das tun wir aus Liebe zum Herrn und dafür braucht Gott apostolische Gemeinden. Apostolische Gemeinden, die nicht den ganzen Tag überlegen, was könnte man denn noch machen, dass sie uns alle noch mehr lieb haben. Alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, muss niedergerissen werden. Ganz praktisch, deshalb sind unsere Lobpreisgottesdienste so wichtig, weil wir in diesen Gottesdiensten das geistlich tun. Weil wir das tun, was im Psalm 129 steht, dass Lobpreis Gottes in unserer Kehle ist und ein Schwert in unserer Hand. Dieser Psalm zeigt diesen starken Zusammenhang, Psalm 149, zwischen Jesus anschauen, ihn erheben, ihn loben und ein Schwert in der Hand, das Bild für das Wort Gottes, dass wir Dinge beten im Lobpreis, die Festungen niederreißen. Und das haben wir auch über viele Jahre getan. Und ich bin wirklich sicher, eine oder andere von euch sitzt nur aus diesem Grund heute hier, weil das vor Jahren hier gebetet wurde. Dass religiöse Festungen fallen, dass Gefängnistüren aufgehen und dass Menschen herauskommen aus verkehrten Dingen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Gottesdienste haben und dass wir da hier sind. Das ist unser apostolischer Dienst. So, jetzt habe ich schon noch ein paar Stichpunkte auf meinem Zettel, die mir vorhin noch so kommen. Ein weiterer Kennzeichen einer apostolischen Gemeinde ist das Stichwort für den Beamer über Generationen oder von Geschlecht zu Geschlecht. Als wir das vorhin gesungen haben, in diese Textzeile von Geschlecht zu Geschlecht, da kommen wir, das ist apostolische Gemeinde. Dieser Gemeinde gelingt es, dass ihre Werte in die nächste Generation weiterreichen. Nun denken wir, ja klar, ist das so. Das ist überhaupt nicht der Standard, leider. Der Standard ist, zumindest in unserem Land, dass wenn eine Generation erweckt wurde und feurig dem Herrn nachfolgte, dass es mit dieser Generation aufhört. Und der Standard ist, dass die nachfolgende Generation davon nichts wissen will und damit auch nichts anfangen kann. Das ist leider wahr. Und deshalb, dass von Geschlecht zu Geschlecht, das ist ein ganz starkes Gut, was wir da haben. Und deshalb investieren wir so viel in unsere Kinder und Kindeskinder. Und das ist, was dem Herrn gefällt. Und das sehen wir, das ist in Apostelgeschichte auch so wahr. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass es dieser feingliedrische Bau bis in die letzte Verästelung so entscheidend ist, wie viel geistliche Kraft das Ganze hat. Und dieses modellhafte Leben, auch bis hin in unser Familienleben hinein, das öffnet Türen im Geistlichen. Es öffnet die Tür, dass geistlich solche Dinge auch ausgeteilt werden oder sich ausbreiten können oder eben nicht. Deshalb ist das ein sehr großer Unterschied, ob man eben das Wort Gottes oder die Wahrheit predigt oder ob man das predigt, ausgesandt aus einer Gemeinde, wo man diese Wahrheit lebt. Das ist ein Riesenunterschied. Und da wirkt der Herr irgendwie ganz anders mit. Und so gibt es also unser ganz normales Sein als Gemeinde, als Gläubige. Das öffnet geistlich Türen und bewegt geistlich etwas. Dann habe ich heute noch ein paar Zeilen von unserem Herrn Toser. 7. Januar. Interessant, wie das irgendwie zusammenpasst im Moment. Er schreibt, alle Menschen, die Gott zu erkennen wünschen und mit ihm wandeln, alle, die auf die Stimme des guten Hirten zu achten gelernt haben, werden sich in einer geisterfüllten Gemeinde immer wohlfühlen. Es ist sehr traurig, dass manche niemals die Stimme des guten Hirten gehört haben. Seine Stimme ist so zart wie ein Wiegenlied und so stark wie der Sturmwind und so mächtig wie das Rauschen vieler Wasser. Menschen, die gelernt haben, auf die Stimme Jesu zu achten, auf diese heilende, einfühlsame, feierliche und herzerquickende Stimme Jesu in seiner Gemeinde, fühlen sich immer dort zu Hause, wo sich alles um ihn dreht. Die wahre christliche Gemeinde mag aus allem Möglichen unter der Sonne zusammengesetzt sein. Das heißt, wir mögen Calvinisten oder Arminianer oder Methodisten oder Baptisten oder sonst was sein, doch wir sind uns alle einig darüber, dass Jesus Christus ist Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Er ist alles in allem und das Volk des Herrn, das auf die Stimme des Hirten zu hören gelernt hat, wird durch diese Art von Gemeinde angezogen. Man mag darüber uneins sein, wer sonst noch anwesend ist, aber wir wissen, der Herr ist da und wir spüren das. Bist du dir sicher, dass dein Herz ein Empfinden für die Gegenwart des Herrn hat? Oder gehörst du zu denen, die überall nur probieren und naschen wollen? Dann möge Gott dir helfen. Denn ein Kind des Königs ist ein Schaf, das seinen Hirten liebt und nahe bei ihm bleibt. Das ist der einzig sichere Ort für ein Schaf. Bleibe nahe bei Jesus. Und alle Wölfe der Welt können dir nicht das geringste Leid zufügen. Zum Schluss möchte ich noch mit uns teilen. Mich hat es gestern ganz stark ermutigt, was der Herr so gesprochen hat durch verschiedene Gebete. Und ich hatte mir eine Zeit genommen, Gott zu suchen zwischen Weihnachten und Neujahr. Und ich hatte zwei Wörter oder zwei Schwerpunkte. Und der eine, der auch gestern von anderen Leuten gebetet wurde, wo es zeigt, dass wir irgendwie eines Geistes sind. Ich hatte auch das Wort Rückkehr oder Umkehr. Das hatte ich ganz stark in meiner Gebetszeit. Dass das ein Jahr wird, wo wir zurückkehren zu ihm, wo wir das sollten oder müssen, wo wir umkehren und verkehrte Dinge lassen und von verkehrten Dingen loskommen. Und der zweite Schwerpunkt, dass das ein Jahr wird, wo der Herr unser Gebiet erweitert. Ich hatte bei der Gebetszeit oder während dieser Gebetszeit hatte ich so ein Bild, wo wie so eine amerikanische Ranch mit solchen weiten Wiesen und wo Leute solche weißen Weidezäune auf Wiesen gestellt haben, die vorher komplett frei waren und die Zäune irgendwie weiter weggetragen haben und wieder aufgebaut haben. Und das war so wie so ein kurzes Bild. Also diese beiden Dinge, Umkehr oder Rückkehr zum Herrn, und der Herr wird unser Gebiet erweitern. Ja, das dazu, apostolische Gemeinde sein. Ich denke, dass uns das jetzt ein Stück mehr zum Anfassen ist. Und ja, es ist Grund zur Dankbarkeit, dass wir uns darüber freuen und den Herrn dafür danken und anspornen zugleich, dass wir weiter in seinen Wegen gehen und weiter ihm treu bleiben und einfach mit ihm Schritt halten, mit ihm weitergehen, so wie bisher, mit ihm gehen. Lasst uns miteinander beten. Ich denke, wir können auch einfach von dem Platz aus, wo wir stehen, laut beten. Ich möchte euch echt ermutigen, wer das gerne möchte, in Bezug auf unser Thema heute auch laut zu beten. Brauchen wir nicht erst vorkommen. Jesus, ich will dir von Herzen danken über die Entwicklung, über die Jahre, über die Zeit und wie wir sehen können, dass du einen klaren Plan verfolgst und wie wir uns freuen können über Dinge, die du uns schon gegeben hast. Und Herr Jesus, dass noch viel mehr Dinge darauf warten, ausgegossen zu werden, dass du noch viel vorhast, dass wir voller Erwartung und voller Spannung sein können. Dafür will ich dich ehren, Jesus.